Radikrader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Spurensuche. Gleich nachdem Gudrun am nächsten Tag in dem großen Bürokomplex in Tel Aviv, in dem der Mossad untergebracht war, angekommen war, begann sie mit der Suche nach Informationen, die das Verschwinden von Philipp und Tina erklären konnten. Sie wusste, dass ein Agent im süddeutschen Raum regelmäßig Berichte an die Zentrale schickte. Die gleiche Person war schon seit vielen Jahren Herberts Kontaktmann gewesen. Gudrun besorgte sich daher sämtliche Vermerke und Berichte, die er während der letzten 12 Monate geschickt hatte. Manchmal wissen wir doch etwas mehr als die Polizei vor Ort, dachte sie sich. Außerdem interessiert mich, was mein alter Freund Göring so zwischenzeitlich getrieben hat. Zunächst las sie die aktuellsten Meldungen. Die Berichte waren oberflächlich und belanglos. Die Hoffnung, etwas über Philipps Verschwinden herauszufinden, hatte sich folglich wohl erledigt. Dann beschäftigte sich Gudrun mit den Einträgen über Göring. Am Anfang wurde er relativ oft beschattet. Sie blätterte sich durch reichlich Fotomaterial. Göring beim Einkaufen, Göring in Begleitung seines Liebhabers Silvio. Die Bilder zeigten ihn beim Einsteigen in seinen knallroten Dreier-BMW, vor einem Zeitungskiosk und beim Zigarettenkaufen. Viele Bilder, aber keine relevanten Informationen. Für Gudrun war es absolut nachvollziehbar, dass man die letzten Wochen auf Observationen verzichtet hatte. Göring schien sich tatsächlich an die Vorgaben gehalten zu haben. Es gab keinen Hinweis darauf, dass er weiter kriminell im rechtsextremen Milieu aktiv war. Als nächstes las Gudrun die Protokolle zum E-Mail-Verkehr und den Internetaktivitäten durch. Über eine falsche Mail hatte der Mossad eine Trojaner-Software auf der Festplatte von Görings Computer installiert. Sämtliche Online-Aktivitäten, die über diesen Computer liefen, wurden somit dokumentiert. Aber auch hier waren keine Kontakte zu bekannten rechtsextremen Gruppen, Parteien oder Organisationen nachweisbar. Göring und sein Mitbewohner besuchten gelegentlich Seiten pornografischen Inhalts. In letzter Zeit schienen sie sich verstärkt für wissenschaftliche Seiten über Methoden der künstlichen Befruchtung zu interessieren. Auch wurden viele Artikel aus der Laienpresse über Dolly, das Klonschaf, abgerufen. Gudrun konnte mit dieser Information nichts anfangen. Im Wesentlichen war sie genauso ratlos wie zuvor. Sie wollte noch ein paar Stunden warten und dann ihren Bruder in München anrufen. Nach der schlaflosen Nacht, die ihm das mysteriöse Verschwinden seines älteren Sohns und dessen Freundin bereitet hatte, wollte Herbert ebenfalls nicht untätig bleiben und nur auf Gudruns Anruf warten. Er nutzte den freien Sonntagvormittag, um selbst Ermittlungen anzustellen. Aus einem Fotoalbum entnahm er ein Bild, auf dem Philipp gemeinsam mit Tina abgebildet war. Dann machte er sich auf den Weg. Als erstes fuhr er zu der Wohnung der beiden Vermissten. Er klingelte lange an der Tür und klopfte, ohne dass jemand reagiert hätte. Irgendwelche Spuren der Gewalt an der Wohnungstür oder im Hausflur konnte er nicht feststellen. Dann fuhr er in die Maistraße zur Frauenklinik. Er wusste, dass Philipp und Tina gelegentlich am Wochenende im Rahmen ihrer Doktorarbeit in der Klinik waren. Vielleicht musste auch noch ein wichtiges Experiment beendet werden. Nachdem er endlich einen Parkplatz in der Nähe des Klinikbaus gefunden hatte, ging er direkt zu den Räumen des Kinderwunschzentrums. Er konnte sich durchaus vorstellen, dass Philipp die ganze Nacht an irgendetwas gearbeitet hatte und deswegen nicht anzutreffen war. Vielleicht hat er auch mit Tina in der Klinik übernachtet. Zu seiner Enttäuschung war der Zugang zu den Räumen jedoch versperrt. Auch nach längerem Klopfen machte ihn niemand auf. Enttäuscht schlurfte er durch die Flure des Krankenhauses zurück und überlegte, wo er jetzt noch suchen könnte. Als er auf dem Weg zurück zu seinem Auto an der Pforte vorbeiging, blieb er stehen. »Entschuldigung«, sprach Herbert dem Pförtner an. »Haben Sie zufällig gestern auch Dienst gehabt?« »Ja, das hatte ich«, antwortete der Pförtner. Er war ein dicker Mann mit Glatze, etwa 60 Jahre alt, der mit osteuropäischem Akzent sprach. »Wenn wir Wochenenddienst haben, dann sind wir immer für Samstag und Sonntag komplett eingeteilt.« »Ich will Sie jetzt wirklich nicht stören«, fuhr Herbert fort. »Aber haben Sie die beiden hier schon mal gesehen?« Er hielt dem Pförtner das Foto von Tina und Philipp vors Gesicht. Der Mann musterte kurz das Bild über den Rand seiner Brille hinweg, die er auf der Nasenspitze trug. »Na klar, die kenne ich«, antwortete er lapidar. »Das ist mein Sohn mit seiner Freundin. Beide machen hier ihre Doktorarbeit.« »Das weiß ich«, meinte der Pförtner. »Die sind oft hier, auch am Abend und am Wochenende, meistens so 2 bis 3 Stunden. Gestern waren sie ebenfalls hier. Sogar länger als üblich. Zumindest haben sie nicht vor meinem Schichtende das Klinikum verlassen.« »Wann sind die denn gestern gekommen?« fragte Herbert aufgeregt weiter. Er war sich sicher, dass er jetzt die Spur hatte, nach der er gesucht hatte.
»Ich denke mal so um die Mittagszeit rum«, antwortete der Mann.
»Sie waren sogar zu dritt. Da war noch so ein großer, kräftiger Typ dabei. Den hatte ich vorher noch nie gesehen. Er tat aber so, als ob er hier ständig ein- und ausgeht.«
»Ungewöhnlich«, meinte Herbert leise.
»Wissen Sie, ich bin nämlich auf der Suche nach meinem Sohn. Da wäre ich für jeden Hinweis dankbar. Könnten Sie den Mann, der die beiden begleitet hat, genauer beschreiben? Vielleicht ist es ja ein Freund, den ich kenne. Dann weiß ich, wo ich weiterfragen kann.«
»Das kann ich auf jeden Fall«, sagte der Pförtner.
Herbert blickte erstaunt auf ihn.
Die drei kamen mit einem roten BMW. Der Wagen stand die ganze Zeit, stundenlang, direkt hier vor dem Haupteingang im eingeschränkten Halteverbot.
»Das ist mir aufgefallen. Ihr Sohn und der andere Typ sind dann zwischenzeitlich nochmal rausgegangen. Ich dachte, dass die ihr Auto umparken wollen, bevor sie einen Strafzettel bekommen. Als ich abends nach Hause ging, stand das Auto aber immer noch an gleicher Stelle. Die haben Glück gehabt, dass keine Politesse vorbeikam.«
»Ja, und wie sah der Mann aus?«, hakte Herbert nach.
»Ach so, blond, blaue Augen, kantiges Gesicht, sehr muskulös und groß. Sah aus wie ein Schwergewichtsboxer. Auf jeden Fall nicht so der typische Medizinstudent.«
»Haben Sie besten Dank. Damit haben Sie mir wirklich geholfen«, sagte Herbert.
Er verabschiedete sich und verließ das Klinikgebäude. Dann fuhr er wieder nach Hause, berichtete Miriam und Benjamin von den neuen Erkenntnissen und wartete auf Gudruns Anruf. Nach dem Mittagessen, um 13:30, läutete das Telefon der Familie Rubinstein. Wie vereinbart, war Gudrun am Apparat.
»Sind Tina und Philipp inzwischen aufgetaucht?«, war ihre erste Frage.
»Leider nein«, antwortete Herbert.
»Hast du etwas in Erfahrung bringen können?«
»Nichts Relevantes. Ich bin im Endeffekt genauso schlau wie gestern.«
»Mir geht's ähnlich. Bei der Polizei und der Rettungsleitstelle sind zumindest keine Meldungen eingegangen. Was ich jedoch herausfinden konnte, ist, dass die beiden gestern Nachmittag und Abend in der Frauenklinik gewesen waren. Sie machen ja beide ihre Doktorarbeit dort. Dass sie dort waren, ist nicht ungewöhnlich. Auffällig ist jedoch, dass sie laut Auskunft des Pförtners in Begleitung eines anderen unbekannten Mannes waren.«
»Das ist interessant. Lässt sich die Identität des Mannes feststellen?«, fragte Gudrun jetzt.
»Naja, ich habe eine vage Beschreibung. Der Mann war groß, muskulös, blond mit blauen Augen und hatte ein kantiges Gesicht.
Gekommen sind sie mit einem roten BMW. Die körperlichen Eigenschaften treffen nur leider auf viele Menschen in München zu. Und rote BMWs gibt's hier hunderte. Ein Kennzeichen habe ich jedenfalls nicht.«
Gudrun dachte jetzt lange nach.
Sie erinnerte sich an die Bilder, die sie am Vormittag gesehen hatte. Die Fotos von Göring mit Silvio. Das Foto von Göring mit dem roten Dreier BMW.
»Gudrun?«, fragte Herbert nach einer Weile. »Bist du noch da?«
Entschuldige, Herbert, ich musste nur gerade an heute Vormittag denken. Weißt du, ich bin die Unterlagen unseres Kontaktmanns in München durchgegangen. In den Berichten war definitiv nichts, was uns Philipps Verschwinden erklären könnte. Es waren jedoch jede Menge Fotos in der Akte. Fotos einer Person, die in München lebt, einen roten BMW fährt und deren Lebensgefährte vom Aussehen her ziemlich genau auf deine Beschreibung passt.«
»Und wer soll das sein?«, fragte Herbert.
»Carlo Göring«, antwortete Gudrun. »Er fährt einen roten BMW und sein Liebhaber, Silvio Kroschke, ist groß, blond und muskulös.«
»Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?«
»Ich weiß es nicht, Herbert. Ich beschreibe nur die Dinge, die mir in den Kopf kommen.«
Und warum sollte Göring die beiden entführen wollen?«, fragte Herbert.
»Keine Ahnung. Rache?«
Jetzt benötigte Herbert eine Weile zum Nachdenken.
»Gudrun, wenn er sich an dir rächen wollte, was würde ihm dann die Entführung von Philipp und Tina bringen? Und selbst wenn, warum hat er sich dann nicht bei dir, bei mir oder bei unserem Vater gemeldet und Lösegeld oder Ähnliches gefordert? Und erklär mir bitte nicht in diesem Zusammenhang, warum sein Lebensgefährte, dieser Silvio, gestern mit den beiden in der Frauenklinik war.«
»Stimmt.
Du hast recht, das ergibt wenig Sinn. Hast du die beiden eigentlich schon als vermisst gemeldet?«
»Na, ich wollte das jetzt, 24 Stunden nach ihrem Verschwinden, machen. Vorher wird sowieso niemand aktiv, wenn eine Person vermisst wird. Andererseits...«
»Andererseits was?«, hakte Gudrun nach.
»Ja, andererseits wäre das eher nicht sinnvoll, wenn tatsächlich dieser Göring da seine Finger mit im Spiel hätte.«
»Warum denkst du das?«
»Gudrun, die Münchner Polizei mag hervorragende Arbeit leisten. Ich bin mir jedoch sicher, dass die Nachricht, dass dieser Göring möglicherweise an der Führung des Sohns eines leitenden Staatsanwalts beteiligt ist, innerhalb von Sekunden gestreut wird und an die falschen Adressaten gelangt. Sei es über Sympathisanten der rechtsextremen Szene unter den Polizisten oder sei es über V-Männer des Verfassungsschutzes. Ich möchte jedenfalls nicht, dass Göring gewarnt wird und damit Tina und Philipp gefährdet werden. Leuchtet ein. Und jetzt? Ich weiß nicht, Gudrun. Vielleicht muss ich mich selbst um die Sache kümmern und der Spur folgen. Du alleine? Naja, vielleicht hilft mir ja Ludwig. Ludwig? Unser Vater? Herbert, das kann nicht dein Ernst sein. Ludwig ist Ende 70. Mach mir einen besseren Vorschlag. Gudrun dachte jetzt erneut nach. Pass auf, Herbert, antwortete sie schließlich. Ich frage gleich meinen Vorgesetzten, ob ich kurzfristig ein paar Tage Urlaub bekommen kann. Dann komme ich mit Simon so rasch wie möglich nach München. Wenn alles klappt, landen wir morgen Mittag bei euch. Vielleicht kannst du dir ja auch ein paar Tage freinehmen. Wir werden dann zusammen Göring unter die Lupe nehmen und sehen, ob er wirklich hinter all dem steckt. Einverstanden, sagte Herbert. Ich wäre dir und Simon auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr helfen könntet. Machen wir gerne, Herbert. Apropos Ludwig. Versuch doch mal herauszufinden, warum die beiden mit diesem Kroschke, wenn er es denn war, in der Klinik waren. Irgendetwas müssen sie ja dort gemacht haben. Ludwig war sein ganzes Leben lang Mediziner. Vielleicht kann er dir ja weiterhelfen. Oh, hört sich nach einer guten Idee an. Ich werde später gleich zu ihm fahren und ihn fragen. Und du meldest dich, sobald ihr wisst, wann er kommt. Ja, das tue ich, Herbert. Also dann, wie besprochen. Sie beendeten das Gespräch und legten den Hörer auf. Eine Stunde später kam Herbert bei seinen Eltern an. Sie saßen zu dritt im Wohnzimmer des Bungalows. Die Möbel in dem Haus waren größtenteils seit 40 Jahren unverändert. Zwischenzeitlich etwas in die Jahre gekommen und stark abgewetzt, waren sie ja immer noch gemütlich. Die Couch, der Sessel, der Schrank und der Tisch im Wohnzimmer von Herberts elterlicher Wohnstätte strömten einen Duft aus, den er seit Jahrzehnten kannte. Es roch nach zu Hause. Er lebte zwar mit Miriam schon seit über 20 Jahren in Trudering. Das Gefühl, daheim anzukommen, war hier in Unterhaching jedoch immer noch am stärksten. Ludwig hatte eine Flasche Rotwein aufgemacht und schenkte sich, Herbert und Eva ein Glas ein. Der Grund von Herberts unangemeldeten Besuch war Ludwig und Eva unklar. Sie erkannten sofort, dass etwas nicht in Ordnung war, freuten sich aber dennoch über seine Gesellschaft und warteten ab, was ihr Sohn wohl zu erzählen hatte. Als Herbert ihnen von Tinas und Philipps Verschwinden berichtete, wechselte die Freude rasch zur Sorge und Bestürzung. Herbert ließ keine Einzelheit aus. Er berichtete über seine Unterredung mit Gudrun, den fraglichen Verbindungen zu einem Neonazi und dem ungeklärten Aufenthalt der beiden in der Klinik zum Zeitpunkt des Verschwindens. Gudruns Idee, Ludwig in die Klinik zur Spurensuche mitzunehmen, erwähnte er ebenfalls. Als er nichts mehr zu sagen hatte, stand Ludwig mit seinem Weinglas in der Hand auf und stromerte durch den Raum. Er hatte einen ernsten Gesichtsausdruck. Eva war sichtlich genervt. Ludwig, setz dich bitte wieder hin, sagte sie. Du weißt, wie mich das stört. Wir sollten jetzt in Ruhe besprechen, was zu machen ist. Bei deinem Rumgelaufe kann sich keiner konzentrieren. Er schien ihr nicht zuzuhören und wirkte nachdenklich und erbost. Immer wieder schüttelte er wütend den Kopf. Herbert und Eva schauten sich ratlos an. Es reicht mir, begann schließlich Ludwig. Jetzt ist genug. Ich bin 78 Jahre alt, bald werde ich 80. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass endlich mal Ruhe einkehrt, passieren solche Dinge. Mir reicht es langsam. Ludwig, du, begann Eva. Nein, Eva, nicht jetzt, unterbrach Ludwig sie barsch. Und ich werde mich auch nicht hinsetzen. Ich bleibe stehen, weil ich so am besten denken kann. Sobald ich fertig bin, setze ich mich hin. Eva blickte mit einer Mischung aus Kränkung und Verwunderung auf Herbert, der die Schultern hob. Früher dachte ich immer, dass dies irgendein Fluch ist. Auch wenn ihr mich jetzt für verrückt erklären wollt, hatte doch dieser ganze Mist, der in meinem Leben passiert ist, immer mit Bernhard zu tun. Es war mein Schicksal. Die Qualen im Waisenhaus, die Verhaftungen am Tag der Reichskristallnacht, das Drama im Krieg, der Tod meines Sohnes Pauls, die Behinderung meiner damaligen Frau Katrin, der Verlust Gudrun und das Attentat auf dich, Eva. Alles geschah immer in Zusammenhang mit Bernhard. Als er tot war, war Ruhe. Die Dinge besserten sich. Simon kam zurück. Sogar Gudrun zeigte Reue. Ich wollte in Ruhe und Frieden mein Leben zu Ende leben. Und jetzt? Jetzt kommst du, Herbert, und erzählst mir von einer Entführung und irgendwelchen Neonazis als fragliche Täter. Bernhard ist seit Ewigkeiten tot. Warum jetzt schon wieder so ein Schicksalsschlag? Hat es denn nie ein Ende? Mir reicht das jetzt, so gern ich Philipp habe, aber ich will davon nichts mehr hören. Warum bist du hier und belastest uns? Verlangst sogar, dass wir dir bei der Suche helfen. Geh doch zur Polizei, Herbert. Du bist Staatsanwalt. Du musst zur Polizei gehen, aber lass uns in Frieden. Ludwig atmete tief aus und ließ sich in seinen Sessel fallen. Eva und Herbert blieben stumm. Alle drei nippten sie an ihren Weinglas, bis Herbert schließlich sprach. Vater, du machst es jetzt genauso leicht wie damals Anfang der 60er Jahre. Ludwig blickte fragend auf seinen Sohn. Du wirst dich nicht mehr erinnern können, ich jedoch schon. Ich hatte dich damals mit der Rolle deines Freundes Bernhard im Rahmen meiner Ermittlungen gegen Dirlewanger und dessen Konsorten konfrontiert. Genau wie heute meintest du, dass du irgendwann zur Ruhe kommen möchtest, um das Leben zu führen, das du dir immer gewünscht hast. Kannst du dich noch daran erinnern?
Nicht direkt, antwortete Ludwig nach einer Weile.
Ich schon, fuhr Herbert fort. Sehr gut sogar. Und weißt du was? Einige Wochen nachdem du das mir gegenüber zum Ausdruck gebracht hast, hast du mich in Wien spontan besucht. Wir sind durch den Prater gegangen und hatten ein wunderbar klärendes Gespräch. Du hast mir aus deinem Leben erzählt und versprochen, mich in meinem damaligen Kampf gegen diverse Altnazis, die sich am Leid und am Elend anderer bereichert hatten, zu unterstützen. Und das hast du auch getan. Ich sehe dich noch vor mir, wie du nach der Beerdigung von Katrin diesen Boots verprügeln wolltest. Du hast vor Wut gebebt, weil du deine Familie verteidigt hast. Du hast für das Recht gekämpft und gegen den Opportunismus. Damals war ich der festen Überzeugung, dass ich den besten Vater der Welt habe. Auch wenn er erst spät in mein Leben eingetreten ist. Eva musste jetzt schluchzen und auch Ludwig lief eine Träne über die Wange. Herbert atmete tief durch, dann fuhr er fort. Was du allerdings vorhin gesagt hast, ist feige und beschämend. Und am schlimmsten ist, dass ich weiß, dass du eigentlich gar nicht so bist. Du magst zwar inzwischen alt sein, aber du bist keiner, der davonläuft. Nicht mal jetzt, mit fast 80 Jahren. Du bist jemand, der für seine Ideale kämpft, immer schon gekämpft hat, auch wenn es ihm viel Leid bringt oder sogar sein Leben gefährdet. Nachdem Herbert dies gesagt hatte, herrschte anschließend lange Stille. Eva und Herbert blickten abwartend auf Ludwig, der nachdenklich auf den Boden starrte. Nach einer gefühlten Ewigkeit blickte Ludwig auf seinen Sohn. Es tut mir leid, Herbert, begann er. Du hast recht. Wie konnte ich nur so eigensinnig sein? Betrachte es als Altersstarrsinn oder als Demenz, dass ich so reagiert habe. Verzeih mir bitte. Ich werde alles tun, was ich kann, um Philipp und Tina zu helfen und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben machen werde. Herbert nickte. Das wusste ich, Vater. Ich werde dich morgen in der Früh um 7:30 abholen. Wir werden gemeinsam zur Frauenklinik fahren und im Kinderwunschzentrum nach weiteren Spuren suchen. Wir werden Philipp und Tina finden und ihre Peiniger zur Rechenschaft ziehen. Anschließend verabschiedeten sie sich voneinander und Herbert fuhr nach Hause. Kurz nachdem er in München-Trudering angekommen war, meldete sich Gudrun bei ihm. Sie bestätigte für den nächsten Tag ihre Ankunft in München. Simon sollte sie begleiten. Mehr als 27 Jahre waren zwischenzeitlich, sagt Gudruns Flucht aus ihrer Heimatstadt, vergangen. Der erste Tag nach ihrer Entführung begann für Philipp und Tina mit einer gewissen Erleichterung. Sie mussten zwar weiterhin die Handschellen tragen, durften sich aber in Silvios Anwesenheit in der Wohnung bewegen und auch Bad und Toilette benutzen. Philipp hatte lange überlegt, wie er sich und seine Freundin aus dieser misslichen Situation befreien konnte. Silvio zu überwältigen erschien ihm sinnlos. Er war größer, stärker und brutaler. Um Hilfe zu schreien, würde sie ebenfalls nicht weiterbringen, sondern wahrscheinlich sogar noch mehr gefährden. Im günstigsten Fall würde sie Silvio dann dauerhaft anketten und ihnen nichts mehr zu essen und trinken geben. Im ungünstigsten Fall würde er sie umbringen. Dies hatte er zumindest angedroht. So blieb den beiden Geiseln letztendlich nichts übrig, als sich kooperativ zu zeigen. Tina und Philipp versuchten während des Tages mehrfach, Silvio in ein Gespräch zu verwickeln. Sie wollten wissen, ob er es auf Lösegeld abgesehen hatte und wie der Stand der Verhandlungen war. Aber Silvio ließ sich nichts entlocken. Statt auf Fragen zu antworten, lächelte er dümmlich und sagte, »Gewöhnt euch an die Situation. Ihr werdet noch sehr viel Zeit miteinander verbringen.« Am Abend, nachdem sie in der Küche etwas zu essen bekommen hatten, wurden Tina und Philipp wieder angekettet. Als sie gemeinsam auf der Matratze lagen, hörten sie, wie sich Silvio ein Bier aus der Küche holte, ins Wohnzimmer tapste und den Fernseher einschaltete. Es war Sonntag. Durch die offene Tür drang die Titelmelodie einer neuen Folge von Tatort zu Ihnen. Ich fasse es nicht, flüsterte Tina. Der hat die Ruhe weg, entführt uns, vergewaltigt mich in gewisser Weise, legt uns in Ketten und setzt sich dann zum Abschluss des Wochenende vor die Klotze, als ob nichts passiert wäre. Wir müssen hier raus, Tina, meinte Philipp. Ich kann nur hoffen, dass wir bald befreit werden. Wenn nicht, müssen wir dieses Arschloch beseitigen. Ich weiß zwar nicht wie, aber lange mache ich das hier nicht mehr mit. Glaubst du, dass wir gefunden und gerettet werden? Fragte Tina. Ich denke schon, antwortete Philipp. Wenn man schon mal einen Vater hat, der Staatsanwalt ist, dann sollte das doch möglich sein. Sie küssten sich, legten ihre Köpfe aneinander und streichelten sich die Hände, soweit dies mit Handschellen und Ketten möglich war.